lese aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen.
Liebe Gemeinde, wir haben uns nun heute Morgen den Bericht von der Heilung eines gelähmten Menschen vor Augen geführt. Und dieser Bericht in der Bibel, diese Geschichte, die fasziniert mich immer wieder. Wenn man es von vorn bis hinten durchliest, was steckt da alles drin? Aber das fängt ja schon an damit, dass es zunächst einmal ganz einfach die Geschichte einer Freundschaft ist. Also dieser Schwerstbehinderte, dieser Paralytikos, wie es im Urtext heißt, dieser Gelähmte, der sich ohne fremde Hilfe gar nicht fortbewegen konnte, der hatte wohl das Glück gehabt, Freunde zu haben. Also Menschen, die nach ihm schauten, die sich um ihn kümmerten, die mit anpackten, die mit für ihn da waren, auch ohne Kostenerstattung durch irgendeine Pflegeversicherung. Wie oft passiert das, dass sich jemand in seiner Lage so im Stich gelassen fühlt, so abgeschoben fühlt? Und wie oft sind diese Freunde gerade dann, wenn man sie eigentlich braucht, nicht da? Weil an Gutwetterfreunden, da fehlt es ja nicht, solange bei uns alles okay ist. Und an Geschäftsfreunden fehlt es auch nicht, solange die Geschäfte laufen. Aber was ist, wenn da nichts mehr läuft? Und daran müssen sich Freunde messen lassen, ob sie Freunde in der Not sind. Ein Freund ist jemand, der in deiner Not zu dir steht. Und wenn er das nicht tut, kann man sich überlegen, was bedeutet das dann, die Freundschaft? Manch einer ist auch schon sehr enttäuscht worden von Leuten, von denen er dachte, das wären doch meine Freunde. Und wo sind sie dann, wenn ich sie gerade am nötigsten brauche? Ich habe mal gelesen von zwei Freunden, die zusammen Urlaub machten. Und zwar wollten die zum Wandern in die Rocky Mountains. Und als sie da so am Fuß der Berge sich ihren Weg durch die Wälder bahnten, da sahen sie in einiger Entfernung so einen Grizzlybär. Und sie schöpften Verdacht, dass dieser Bär sie nun auch entdeckt hätte oder gewittert hätte. Und blitzschnell setzt sich der eine dieser Freunde auf den Boden, riss sich die Wanderschuhe von den Füßen, zog die Laufschuhe aus dem Rucksack und zog sie an und schnürte sie zu. Und der andere, der stand daneben und schaut abwechselnd auf seinen Freund und dann auch in die Ferne zu dem Bär hin. Und dann sagt er, meinst du wirklich, du kannst vor dem Bären wegrennen? Die Ranger haben uns doch gesagt, wegrennen hätte gar keinen Zweck. Grizzlies sind in jedem Fall schneller als wir. Das schaffst du nie. Klar, sagt der andere, ich muss auch nicht schneller sein als der Bär. Ich muss nur schneller sein als du. Das sind mir auch so Freundchen. Auch in Sachen Freundschaft ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Manch einer hat aber auch schon sehr viel Schönes erlebt mit Freunden, mit Freundinnen, dass er um keinen Preis missen möchte. Der griechische Philosoph Epikur von Samos, der schrieb, von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres Gut als die Freundschaft, keinen größeren Reichtum, keine größere Freude. Nebenbei gesagt, unser deutsches Wort Freund hängt ja etymologisch mit dem Wort freuen zusammen. Ein Freund ist ein Mensch, der einen freut, wenn man ihm begegnet oder wenn man in der Ferne an ihn denkt. Das freut einen einfach. Freundschaft. Ihr Lieben, dazu ließe sich wahrscheinlich ganz, ganz viel sagen. Ein Freund ist auch einer, der ehrlich ist, der einem in aller Liebe die Wahrheit sagen kann und von dem man sich dann auch gerne etwas sagen lässt. Ein Freund, das ist nicht nur einer, der einem das sagt, was man immer so gerne hören möchte. Unter Freunden trägt man alle Lasten gemeinsam. Das wussten schon die alten Griechen. Und wie heißt es in einem russischen Sprichwort, Freunde findet man leicht, aber sie behalten ist schwer. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, einen wahren Freund, den halte mit beiden Händen fest. Und sei du selber auch so ein Freund, den man gerne mit beiden Händen festhält. Um das kurz zum Abschluss zu bringen, diesen Gedanken, am besten gefällt mir immer noch, was wir im Buch Jesus Sirach über den Umgang mit Freunden lesen. Es ist erstaunlich viel steht in diesem Buch von der Weisheit Israels, gerade auch zu diesem Thema der Freundschaft. Wer freundlich redet, der macht sich viel Freunde. Und wer wohlwollend spricht, der verbreitet Güte um sich. Leb in Frieden mit vielen, aber zum Ratgeber nimmt er unter tausend nur einen. Willst du einen Freund finden, so erprobe zuerst seine Treue und vertraue ihm nicht allzu rasch, denn mancher ist ein Freund, solange es ihm gefällt, aber in der Not hält er nicht stand. Und mancher Freund wird bald zum Feind und macht dir zur Schmach euren Streit bekannt, und mancher Freund ist nicht mehr als ein Kostgänger und hält in der Not nicht stand. Solange dir es gut geht, tritt er auf wie du selbst und lebt in deinem Hause, als wäre er der Hausherr. Geht's dir aber schlecht, so stellt er sich gegen dich und lässt sich nirgends mehr finden. Halte dich fern von deinen Feinden, sei aber auch vor Freunden auf der Hut. Ein treuer Freund ist ein starker Schutz. Ein treuer Freund ist nicht mit Geld oder Gut zu bezahlen. Und sein Wert ist nicht hoch genug zu schätzen. Ein treuer Freund ist ein Trost im Leben. Wer Gott fürchtet, der bekommt einen solchen Freund. Denn wer Gott fürchtet, der wird auch gute Freundschaft halten. Und sein Nächster wird so werden, wie er selbst ist. Ich habe schon bei mancher Gelegenheit, auch in unserer Gemeinde, dieses Thema mal so ein bisschen angeschnitten, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Thema. Das ist mir auch in Russland auf Reisen so begegnet, dass man Leute kennt und dann heißt es dort die Druschba, die Freundschaft. Und das ist was ganz Wertvolles, überall in der ganzen Welt. Liebe Gemeinde, jetzt lernen wir heute hier in diesem Bericht von der Heilung eines Gelähmten noch etwas anderes. Ein wahrer Freund ist einer, der einem hilft, zu Jesus zu kommen. Und das haben diese Freunde damals getan. Sie haben ihren Freund zu Jesus gebracht. Und damit haben die ihm den allergrößten Dienst erwiesen. Das waren keine Jünger Jesu. Das waren keine Theologen und große Kenner der Heiligen Schrift, aber das waren Freunde. Manch einer begnügt sich vielleicht damit, einem Freund zu helfen, dass er mal an die frische Luft kommt oder etwas Bewegung hat oder etwas Unterhaltung bekommt. Und das ist auch nicht schlecht. Aber unseren Freunden hier wäre das zu wenig gewesen. Die haben ihren Kollegen ja nicht nur das halbe Dorf getragen, damit er mal so einen Tapetenwechsel erlebt. Die hatten etwas Besseres mit ihm vor. Sie wollten ihn um jeden Preis zu Jesus bringen, weil sie zumindest geahnt haben, wer zu Jesus kommt, der bekommt es mit Gott zu tun. Das müssen die geahnt haben. Und dann haben die sich das was kosten lassen, haben ihren Freund da angeschleppt. Zum an Jesus kommen, das war, wie wir so lesen hier, gar nicht so einfach, weil zu viele Menschen versperrten den Zugang zu ihm. Da war kein Durchgang kommen. Die haben einfach um Jesus irgendwo dicht gemacht. Die konnten da nicht durch die Menge der Leute durchkommen. Aber unsere Freunde hier ließen sich nicht dadurch abhalten, dass hier viele Menschen den Zugang zu meinem Jesus versperrten. Ich habe mir so gedacht, das gibt es auch heute, dass Menschen einem den Zugang zu Gott versperren. Manchmal stehen Menschen buchstäblich im Wege. Und die Kirche sollte eigentlich so etwas sein wie ein deutlicher Wegweiser am Rande dieses Weges zu Gott. Und manchmal hat man den Eindruck, selbst die Kirche steht noch mehr im Wege oder hält sich am Ende gar selbst noch für den Weg. Und Liebe macht erfinderisch. Also wo Liebe ist, ist immer ein Weg. Und wenn es ein ganz ausgefallener ist, wenn es auf dem Landwege und auf dem Seewege nicht geht, dann muss es halt über den Luftweg da gehen. Und die steigen doch den Leuten buchstäblich aufs Dach und verhelfen ihrem Freund zu einem echten Durchbruch. Die legen diesen Menschen zu den Füßen Jesu und das alles ohne irgendein Wort zu verlieren. Das ist irgendwie clever. Jemand sagte mal, Evangelisation heißt, einen Menschen auf fantasievolle Weise zu Jesus zu bringen. Manchmal braucht es Fantasie. Wenn wir überlegen, wir uns auch selber, was könnte man noch tun, um jetzt nicht plump oder sonst wie missionarisch, aber auf eine fantasievolle Weise einen Menschen zu Jesus zu bringen. Die hatten Fantasie. Die haben sich ja was Ausgefallenes einfallen lassen. Und manchmal wünsche ich mir, Unser einer hätte an dieser Stelle mehr Fantasie und weniger Ängste, auch wenn da etwas Staub aufgewirbelt wird. In einer Gemeindevorstandssitzung soll ja jemand mal geäußert haben, es muss bei uns unbedingt mal was geschehen, aber es darf nichts passieren. Da hätte man denn Angst, es soll nichts passieren, aber irgendwas muss geschehen. Also ich wünschte mir schon, wir würden auch keine Kosten und Mühen scheuen, wenn es darum geht, einen Menschen zu Jesus zu führen. Und ich wünschte, wir würden wirklich begreifen, dass es gemeinsam besser geht. Gemeinsam geht es immer besser. Stellt euch mal vor, von diesen 4 Leuten jetzt da oben auf dem Dach, jeder hat so einen Zipfel angepackt, ein Stück Seil. Da hätte jetzt nur einer losgelassen. Dann hätte sich der arme Kerl noch das Knick brechen können. Aber dieser Freundeskreis war einfach ein gutes Team. Die haben so gemeinsam gehandelt da oben. Einer packt hier an, der andere da. Und dann hat es so toll geklappt. Ein Freund ist jemand, der dir hilft, Gott näher zu kommen. Das ist mir unendlich wichtig geworden. Das gilt ja auch für Freundschaften zwischen Jungen und Mädchen. Das gilt auch in einer Ehe, wo die beiden Partner sich gegenseitig helfen, Gott näher zu kommen. Jemand sagte mal, eine Ehe ist doch das, dass sich zwei Leute helfen, in den Himmel zu kommen. Also im geistlichen Bereich weiterzukommen. Ein Freund ist jemand, der dir hilft, Gott näher zu kommen. Wenn er das nicht tut, wenn er dich eher davon abhält, dich den ganz wichtigen Fragen des Lebens zu stellen, dann fehlt was ganz Wesentliches. Dann ist das noch nicht die wahre Freundschaft im Sinne der Bibel. Da, wo man sich hilft, zu Jesus zu kommen, auch im geistlichen Bereich Gott näher zu kommen. Ich wage kaum mir vorzustellen, wie das damals zugegangen ist in dieser Wohnung da. Ich erinnere mich an eine Predigt eines Evangelisten, Theo Lehmann, der nun auf seine Art, wie er verkündigt, sich das auch mal versucht hat vorzustellen, wie das damals war. Da sitzt der Herr Jesus, erzählt er da unten im Wohnzimmer und spricht über das Reich Gottes, weil das war ja sein Thema. Und er breitet seine Arme aus. Ich sag euch, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und auf dem Dach jetzt da oben raschel, raschel. Und dann hört der Theo Lehmann den Herrn Jesus sagen, erhebt eure Häupter und ritze, ratze, oben an der Zimmerdecke, da tut sich was, der Putz rieselt runter, eine Platte wird abgehoben, alle gucken interessiert nach oben und der Herr Jesus lässt sich nicht ablenken und sagt dann noch, der Himmel steht offen über euch und rums kommt die nächste Ladung Lehm angeflogen und man sieht ein Stück blauen Himmels und vielleicht war der Herr Jesus schon am Ende seiner Predigt angelangt und spricht nur noch den Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und da erscheint dann in der Dachluke das bärtige Gesicht so eines Dachsteigers und im nächsten Moment wird die Matratze abgeseilt. Liebe Schwestern und Brüder, Spaß beiseite mal. Denn jetzt geht's hier in diesem Wohnzimmer um die Sache. Jetzt liegt doch dieser Mann zu Jesu Füßen und hört aus seinem Mund das entscheidende Wort. Kind, deine Sünden sind vergeben. Also in den Ohren der Schriftgelehrten damals, da klang das nach Gotteslästerung. Wie kann der das sagen? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Und das stimmt. Du und ich, wir können keine Sünden vergeben. Wir können jemand um Verzeihung bitten und selber auch sagen, okay, aber wer kann Schuld wirklich vergeben? Allein Gott. Und der Herr Jesus erkannte das. In den Ohren mancher Zeitgenossen heute klingt das vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Was heißt jetzt das Sündenvergeben? Siehst du nicht, dass der Mann da was ganz anderes braucht? Der ist krank, der braucht doch jetzt was ganz anderes. Und du sprichst hier vom Sündenvergeben. Und der Herr Jesus wusste, was dieser Mann in erster Linie brauchte und was wir alle heute dringend brauchen, das ist Vergebung unserer Schuld und das ist ein reines Herz. Nicht die Gesundheit ist das höchste Gut, sondern die Freundschaft mit Jesus und dadurch die Gemeinschaft mit Gott. Ich höre das ja oft, regelmäßig, bei jedem Geburtstag, beinahe wird irgendwo gesagt, also Hauptsache gesund. Das Allerwichtigste, ich wünsche dir Gesundheit. Und das ist ja auch schön, wenn wir uns das wünschen. Aber nicht die Gesundheit ist das höchste Gut. Manchmal habe ich so den Eindruck gehabt, manchen Leuten ist der regelmäßige Stuhlgang wichtiger als der regelmäßige Kirchgang. Und manchen ist die körperliche Fitness wichtiger als die geistliche Fitness. Aber der Herr Jesus ersetzt die Prioritäten anders. Und er lässt keinen Zweifel daran. Er sagt, in Markus 9 lesen wir das später, es ist für dich besser, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst und dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast und am ganzen Körper gesund bist und fährst in die Hölle. Und so ganz nebenbei eigentlich nur um zu demonstrieren, dass der Herr Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben, heilt er auf der Stelle diesen Gelähmten. Nur um das zu demonstrieren, wo seine eigentliche Vollmacht liegt. Und die Leute, die sind ganz aus dem Häuschen. Die sagen, das haben wir noch nie gesehen. So etwas haben wir noch nie gehört und das haben wir noch nie gesehen. Ihr Lieben, wir sind eingeladen, auch heute an diesem Sonntag mit dem Herrn Jesus Freundschaft zu schließen. Die Schriftgelehrten damals, die haben ihm mir den Vorwurf gemacht, das ist ein Freund der Zöllner und der Sünder. Aber der Herr Jesus hat Freundschaft gepflegt, hat gesagt, komm her. Wir sind eingeladen, unsere Freundschaft mit ihm zu vertiefen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und was ist die Gemeinde, was ist die Kirche eigentlich anders als ein großer Freundeskreis? Wir sind eingeladen, unserem Nächsten wirklich Freund zu werden. Ein Freund, eine Freundin in der Not, ein Freund, eine Freundin, die Freude bereitet, ein Helfer, eine Helferin auf dem Weg zu Gott. Amen.